Ja, guten Morgen. Es gibt in der Geschichte viele große Herrscher, die irgendwelche Beinamen und Titel bekommen haben. Und meistens beschreiben diese Beinamen und Titel irgendwas, was diese Herrscher gemacht haben. Zum Beispiel gibt es da den Karl der Große. Ich meine, das ist jetzt nicht sonderlich ein kreativer Beiname, aber man merkt, okay, der hat sein Reich ausgedehnt und wurde dann Karl der Große genannt. Es gibt auch nicht so kreativ, zum Beispiel Wilhelm der Eroberer, der im 17. Jahrhundert in England war. Naja, der Eroberer ist auch ein Titel, ist jetzt vielleicht auch nicht der kreativste, aber da gibt es noch andere, die ich irgendwie schöner finde. Da gibt es zum Beispiel in England den Richard Löwenherz. Also Löwenherz, das ist doch mal ein schöner Titel. Es gibt auch zum Beispiel den Friedrich Barbarossa, der mit dem roten Bart. Oder auch lustiger finde ich den Johann ohne Land. Ihr könnt euch denken, der Johann ohne Land, der hat im 12. Jahrhundert ja große Teile seines Besitzes und seines Landes an Frankreich verloren, wurde dann ohne Land genannt. Olaf der Dicke, naja, kann man sich denken. Oder auch zum Beispiel Harald Blauzahn. Naja, die Leute, die jetzt Englisch können, Harald Blauzahn, das ist von dem kommt der Name Bluetooth, weil er hat das Dänemark und Norwegen vereint. Und weil er das vereint hat, wurde sein Name dann für unser Bluetooth, für die Verbindung genommen. Ihr merkt also, es gibt verschiedene Namen, die irgendwie ausdrücken sollen, ja, was ein Mensch tut oder hat. Unseren kleinen Sohn, weil der sich immer so zusammenknödelt, nenne ich gerne immer Knödel, finde ich irgendwie auch nett und finde ich einen schönen Spitznamen. Genau, ist natürlich liebevoll gemeint. Und heute in der Predigt geht es auch um einen, der hat auch einen Beinamen bekommen. Ich stecke das mal an. Genau, das sehen wir gleich, um wen es hier geht. Genau, den Barnabas. Der Barnabas, der heißt Sohn des Trostes und der heißt eigentlich gar nicht Barnabas, sondern wir lesen das jetzt hier in der Apostelgeschichte 4. Da heißt es, Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig. Also man sieht, hier ist einer, der kommt aus Zypern, ein Levit und der heißt Joses. Aber Joses, irgendwie passt es nicht so richtig zu ihm. Na, Barnabas, was Sohn des Trostes heißt, das ist doch mal ein Name für ihn. Und ich finde es einen interessanten Beinamen. Also ich finde, Sohn des Trostes ist ein viel erstrebenswerterer Beiname wie irgendwie der Eroberer oder ja, der Große oder sowas. Ich finde, Sohn des Trostes ist ein sehr schöner Beiname und ein erstrebenswerter Beiname. Von daher schauen wir uns heute Morgen einfach mal an, ja, wer ist dieser Barnabas und was hat er so gemacht? Was können wir von ihm lernen? Ja, es geht dann los, ja, aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. In der ersten Zeit der Gemeinde war das nämlich so, dass die Erwartungshaltung sehr stark war, Jesus kommt bald wieder. Naja, wenn Jesus bald wiederkommt, dann den ganzen Besitz, den braucht man irgendwie nicht. Die haben das dann verkauft, haben sich zusammengetan und quasi gewartet, bis Jesus wiederkommt. Und Barnabas war da hier mit dabei. Er war einer von denen, die ja ihr Hab und Gut quasi verkauft haben, es der Kommune zur Verfügung gestellt haben, der Lebensgemeinschaft der ersten Christen. Er hat da nicht daran festgehalten. Ich meine, das Konzept, seinen ganzen Besitz zu verkaufen und es den Gläubigen zur Verfügung zu stellen und gemeinsam in der Kommune zu leben, das hat sich bei den Christen nicht so richtig durchgesetzt. Das hatten die ersten Christen gemacht, aber man hat gemerkt, okay, die Wiederkunft von Jesus, die hat doch länger als ein paar Jahre gedauert und irgendwie so ganz ohne Acker, ohne Eigentum, ohne Lebensgrundlage, auf Dauer hat es dann doch nicht funktioniert. Und natürlich war auch der Nachteil, dass die Christen alle auf einem Haufen waren und sich nicht in die Welt verstreut haben. Also auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Vorbild ist, dass man sagt, ihr müsst alle euer Hab und Gut verkaufen und spenden, finde ich es trotzdem bemerkenswert, dass hier einer ist, der nicht an seinem Besitz festhält. Hier ist einer, der sagt nicht, nein, das ist meins und die Gemeinde, die soll dann schauen. Nee, er war da mit dabei und hat es für die Gläubigen ausgegeben. Finde ich sehr schön. In der nächsten Stelle sieht man dann, dass der ja nicht nur, ja, ihm ging es jetzt nicht nur ums Geld, dass er möglichst viel spendet, sondern dieser Barnabas, der hatte ein echtes Anliegen für Menschen. Ja, da heißt es, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn. Also Barnabas hat den Paulus oder den Saulus gesehen, wie er sich verändert hat. Er hat gesehen, wie er ja zum Herrn gefunden hat. Aber das Problem ist, die anderen Christen, die hatten Angst vor ihm. Er war ja der Verfolger der Gemeinde, er wollte die Gemeinde zerstören, ist dann echt zum Glauben gekommen und natürlich alle waren vorsichtig. Aber hier steht, Barnabas aber nahm ihn auf. Damit geht er natürlich ein Risiko ein, weil was, wenn der Paulus oder der Saulus doch nur ja, Theater spielt, wenn er das vorspielt, um in die Insider-Informationen ranzukommen, um da in die engeren Kreise zu kommen. Nein, Barnabas hat es gesehen und hat ihm Glauben geschenkt. Er ist für ihn eingestanden und hat sich für ihn, wie man so sagt, aus dem Fenster gelehnt. Und ich meine, wir sind Gott sei Dank nicht in der Situation, dass wir Angst haben müssen, dass jetzt ein Spitzel hier reinkommt und uns irgendwie die Gemeinde zerschlagen will oder so. Das ist in anderen Ländern anders. Da haben wir diese Situation, dass neue Leute dazukommen und man bewerten muss, ist der echt gläubig oder will er was Böses? Die Situation gibt es in anderen Ländern, bei uns jetzt zum Glück noch nicht so oder Gott sei Dank noch nicht so. Aber diese Sache, dass er wirklich sich ihm angenommen hat und wirklich für ihn eingestanden hat, finde ich sehr schön. Finde ich sehr ermutigend oder vorbildlich, dass man wirklich die Geschwister in Not sieht und für sie da ist und für sie einsteht. Aber es geht noch weiter, jetzt ist ein längerer Abschnitt. Da wird er von Jerusalem zu den ersten Heidenchristen nach Antiochien gesandt. Da heißt es, und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle mit festem Herzen, bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Einer von ihnen mit dem Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden sollte. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Ja, dieser Text begeistert mich irgendwie. Man kriegt da so einen richtigen Bericht darüber, wie es da so zugegangen ist oder wie es da so in der Gemeinde in Antiochia war. Und der Barnabas, der hat gehört, Mensch, da sind Leute zum Glauben gekommen. Da ist eine Gemeindegründungsarbeit, da sind Leute zum Glauben gekommen, da wächst was, die brauchen irgendwie Hilfe, die brauchen Lehre. Er sieht die Not seiner Geschwister in Antiochia und geht dann dahin. Und was macht Barnabas nun, als er dann dort war? Erstens, er freut sich über sie. Genau, das sieht man da im Vers 23. Er freut sich über sie und er ermahnt sie, bei Jesus zu bleiben, mit festem Herzen bei Jesus zu bleiben. Und man sieht, dass dann durch seinen Dienst auch viele weitere zum Glauben gekommen ist. Also ich finde die Sache, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt zu einer Gemeindegründungsarbeit hin, da ist was im Aufbruch, da stelle ich mir vor, da gehe ich jetzt hin und dann denke ich, ja, was macht man dort? Und da finde ich sein Vorgehen echt schön, sich ehrlich über sie zu freuen, ehrlich Anteil zu nehmen und sie gleichzeitig ermahnen, bei Jesus zu bleiben. Ich finde, das ist etwas, was wir uns auf jeden Fall auch eine Scheibe abschneiden können. Ja, seien wir doch Leute, die uns über unsere Geschwister freuen, die sich freuen, wenn Gott was tut, wenn Gott ja, Menschen rettet, wenn Menschen was mit dem Herrn erleben, wenn Leute im Glauben Schritte gehen, dass man sich ehrlich darüber freut und auch, dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen, nah bei Jesus zu bleiben. Da ist er wirklich ein Vorbild. Und dann geht es ja hier weiter. Die sind da in der Gemeinde. Er hat hier den Paulus quasi zur Hilfe geholt. Sie haben gemeinsam die Gemeinde gelehrt, waren gemeinsam da unterwegs in der Gemeinde. Dann hieß es, oh, es gibt eine Hungersnot. Die haben gesammelt und haben Barnabas und Saulus geschickt. Man sieht, der Barnabas war einer, auf den Verlass war. Naja, wen schickt man jetzt, wenn man eine größere Menge Geld zu versenden hat, wenn man die Geschwister ermutigen will? Die kamen mit dem Geld ja nicht zum Spaß, sondern weil eine Hungersnot kam. Die hatten schwere Kunde zu verbreiten und gleichzeitig auch die Hilfeleistung. Da war der Barnabas der richtige Mann, ein verantwortungsvoller Mensch. Und ich finde es so schön, dass man hier sieht, wie die Gemeinden zusammenarbeiten. Jerusalem hat den Barnabas geschickt, Barnabas hat die ermutigt, hat sich weitere Hilfe geholt, sie haben die Gläubigen gelehrt und schließlich sind die, die Hilfe gebraucht haben, zu den Helfern geworden. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ein gegenseitiges Helfen und Unterstützen. Genau, und da können wir auch von diesen ersten Christen lernen und auch von Barnabas lernen, ja, wie wichtig es ist, seine Geschwister im Blick zu haben. Und vielleicht nicht nur die Geschwister, die jetzt hier sitzen, sondern auch die Geschwister in Tittmoning, in Grassau und auch darüber hinaus, die Geschwister in der EFA Salzburg oder auch ja, weltweit unsere Geschwister im Blick zu haben, dass man schaut, wo ist Not da, wo kann ich helfen, wo kann ich ein Trost, eine Ermutigung sein, eine Hilfe sein. Und als sie eben da im Dienst waren, hat der Heilige Geist sie für eine Missionsreise berufen. Da heißt es, und als er ankam und die Gnade, das war noch von vorher. Genau, als sie dem Herrn dienten und fasten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also der Heilige Geist hat die zwei berufen zur Missionsreise. Ich denke, es war kein Zufall, dass Gott sie zu einer Aufgabe berufen hat, als sie selber im Dienst waren. Also die waren da am Arbeiten und während sie da in der Gemeinde waren, da kam quasi der Ruf, hey, ihr sollt auf Missionsreise gehen. Ich denke, wenn man als Christ nur seine Füße hochlegt und irgendwie ja, einfach schaut, dass man es gemütlich hat, ist die Chance, dass Gott einem ja wirklich eine Aufgabe zuteilt, ist, glaube ich, eher gering. Als Christen ist es nicht der Normalzustand, dass man ja die Füße hochlegt, sondern das, was die beiden hier gemacht haben, war eigentlich der Normalzustand. Die in der Gemeinde gearbeitet haben, die für Gott unterwegs waren und da in ihrem Unterwegssein hat Gott sie gelenkt und geführt. Natürlich, wie das dann konkret aussieht, da steht ja, der Heilige Geist hat sie berufen. Wie das heutzutage aussehen kann, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber trotzdem denke ich, dass wenn wir unterwegs sind, wenn wir für den Herrn leben, mit ihm unterwegs sind, dass er uns dann auch führen und leiten kann. Im Petrusbrief steht, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Also wir haben, das war jetzt ein Vers, wo wir aufgefordert sind zum Dienen mit dem, was wir haben. Man sieht, das hat der Barnabas gemacht und es gibt noch viele weitere Stellen. Ja, der Barnabas ist da nicht nur ein Vorbild im Trost, sondern auch im treuen Dienen. Genau, in der Bibel treffen wir ihn immer wieder bei der Arbeit für Gott an. Die Stellen, die ich jetzt heute hier in der Predigt lese, sind nicht alle Stellen, sondern es gibt noch viel mehr Stellen, wo er vorkommt. Und da, wo er vorkommt, wird dann berichtet, wie er auf Missionsreise ist, wie er für den Herrn lebt und ihm dient. Aber bei all dem Positiven lesen wir auch eine negative Begebenheit. Finde ich auch schön, dass nicht nur von einer Person die schönen Seiten dargestellt werden, sondern auch mal was Kritisches. So ist es im Leben, man macht nicht alles richtig. Da heißt es in Galater 2, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Genau, also es ist jetzt hier die Sondersituation, dass ja die Leute Juden waren und dann gläubig geworden sind und die Frage war ja, welche Gesetze muss man einhalten, wie muss man jetzt leben? Und der Petrus und auch der Barnabas, die hatten ganz normal mit den Heiden, also den Nichtjuden, ja, am Tisch gesessen, gegessen, Gemeinschaft gehabt und dann kamen die aus Jerusalem und dann haben sie es mit der Angst zu tun bekommen. Ja, was glauben die jetzt? Werden die uns verurteilen? Wie kommen wir jetzt rüber, wenn wir jetzt mit den Heiden da sind? Nee, lass uns lieber wieder trennen. So wie es vorher war, ist doch irgendwie besser. Und hier ist von Heuchelei die Rede, weil sie haben es ja nur getan, um denen aus Jerusalem zu gefallen. Und der Paulus, der spricht es hier sehr hart an, oder was heißt hart? Er benennt das klar, hey, das, was ihr da tut, war nicht richtig. Und man sieht hier, ist extra der Barnabas erwähnt, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Also man sieht, auch der Barnabas hat nicht alles richtig gemacht. Man ist irgendwie auch versucht, vielleicht anderen gefallen zu wollen. Man ist versucht zu heucheln, um irgendwie besser dazustehen, aus Angst vielleicht verurteilt zu werden. Ich weiß nicht, glaubt ihr, dass wir hier in Traunreuth in Gefahr sind, auch zu Heuchlern zu werden? Kann jeder für sich selbst beantworten, ob man da in Gefahr steht? Ich denke, die Gefahr ist natürlich berechtigt. Also man sieht, Mensch, die anderen, die machen es irgendwie so gut, die scheinen so fromm zu sein, die sind irgendwie so gute Christen und ich selber, ist nicht so gut irgendwie oder nicht so, wie ich sein sollte. Und dass man dahin dann übergeht, Sachen zu verstecken oder Sachen nur zu machen, um besser dazustehen, vielleicht Sachen extra streng zu machen, um besonders fromm rüberzukommen. Naja, ich denke, ein gewisses Gefahrenpotenzial steckt da schon auch bei uns. Von daher können wir uns Barnabas an dieser Stelle als warnendes Beispiel der Heuchelei nehmen. Die Wege von Paulus und Barnabas haben sich aber nicht deswegen getrennt. Das war nicht der Auslöser, dass die beiden erstmal getrennte Wege gegangen sind. Wir lesen es jetzt hier in Apostelgeschichte 15. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lasst uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog aus von den Brüdern, der Gnade Gottes anbefohlen. Und er durchzog Syrien und Sizilien und stärkte die Gemeinden. Also, die zwei, die waren jetzt irgendwie im Clinch. Die zwei, die hatten jetzt Stress bekommen wegen dem Neffen von Barnabas, dem Johannes Markus. Der war auf der ersten Reise mit dabei und ist aus welchem Grund auch immer umgekehrt. Also der hat die quasi im Stich gelassen. Der hat quasi sich nicht als verlässlicher Mitarbeiter erwiesen, sondern hat ihnen da, ist da einfach gegangen. Und jetzt sollen sie eine zweite Missionsreise machen, mal wieder die Gemeinden besuchen, schauen, was ist daraus geworden. Und da sagt dann der Barnabas, komm, wir nehmen den Markus mit. Und der Paulus, nein, den Markus, den nehmen wir auf keinen Fall mit, der hat uns im Stich gelassen. Naja, ist jetzt die Frage, was macht man? Gibt man ihm eine zweite Chance? Auf so einer Missionsreise, also das ist wirklich kein Zuckerschlecken, da braucht man Leute, auf die Verlass ist. Kannst nicht einfach jemanden mitnehmen, der uns schon mal im Stich gelassen hat. Und so streiten sie sich und gehen getrennte Wege. Der Barnabas nimmt den Johannes Markus mit und der Paulus den Silas. Ja, Barnabas hat sowohl bei der Bekehrung von Paulus als auch jetzt bei Markus Barmherzigkeit und Vertrauen gezeigt. Bei Paulus damals hätte Barnabas auch mit den anderen sagen können, nein, das ist viel zu gefährlich. Wir brauchen Leute, auf die Verlass sind, die wirklich gläubig sind. Und das Gleiche hätte er jetzt auch hier sagen können, aber hat er nicht. Er hat sowohl bei Paulus als auch bei Markus Barmherzigkeit gezeigt. Ja, das Schöne daran ist, dass Gott auch so einen Streit genutzt hat, um das Evangelium zu verbreiten. Jetzt gab es nicht mehr nur ein Missionsteam, sondern zwei. Und das finde ich auch irgendwie das Ermutigende an der Sache, dass Gott diesen Streit genutzt hat, um das Evangelium zu verbreiten. Dann war Barnabas und Paulus zwar nicht mehr gemeinsam unterwegs, aber es gab jetzt diese zwei Missionsteams. Wie viel die dann später zusammengearbeitet haben, sagen die Berichte leider nicht genau. Aber später spricht Paulus davon, dass Markus einer seiner Mitarbeiter ist und ihm Trost und Hilfe bedeutet hat. Das finde ich jetzt doppelt spannend. Also man sieht, dass der Markus wohl irgendwie seinen Ruf beim Paulus wiederhergestellt hat. Die haben wohl doch wieder zusammengearbeitet, er ist sein Mitarbeiter. Also da hat auch Paulus offensichtlich ihm wieder eine Chance gegeben. Aber ich denke, der Markus, der hat was von Barnabas gelernt. Der Barnabas ist doch der Sohn des Trostes. Und hier heißt es jetzt, der Markus war ihm Trost und Hilfe. Also der Markus war mit Barnabas unterwegs und hat rausbekommen, wie geht das? Wie kann ich anderen Trost und Ermutigung sein? Und das finde ich irgendwie so schön, dass man erst von diesem Streit liest, aber es dann doch irgendwie gut ausgegangen ist. Ja, und ich finde, es ist ein Vorbild, dass es sich lohnt, gemeinsam unterwegs zu sein. Dass du dir jemanden suchst, von dem du was lernen kannst, oder dass du dir jemanden suchst, dem du was beibringen kannst. Bei Markus hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Der Barnabas hatte auf jeden Fall dem Markus vertraut und hatte die Erwartungshaltung, ja, dass er ja jetzt treu sein wird. Habt ihr gewusst, dass die Erwartung, die man an eine Person stellt, das Verhalten tatsächlich ändern kann? Also man nennt es den Pygmalion-Effekt. Das wurde irgendwie so genannt. Und das ist besonders gut in der Schule messbar, wenn ein Lehrer beim Kind denkt, Mensch, der hat was drauf, der kann das. Dann ändert sich das Verhalten des Kindes zum Positiven. Also es macht wirklich was aus, wenn der Lehrer wirklich denkt, das Kind, das kann das. Und er hat die Erwartungshaltung, der schafft das. Das spürt irgendwie das Kind, das merkt man im Verhalten. Und wenn das Kind merkt, hey, der traut mir was zu, den will ich nicht enttäuschen. Hey, wenn der sagt, ich kann das, dann wird er wahrscheinlich recht haben, dann mache ich das auch. Und in gleicher Weise geht es auch diesen Effekt umgekehrt, dass wenn man denkt, Mensch, aus dem wird eh nichts, dann ist die Chance sehr hoch, dass aus dem nichts wird. Warum? Weil diese Erwartungshaltung da war, Mensch, also was du machst, das wird ja echt gar nichts. Immer baust du Mist. Und zack, baut er das nächste Mal wieder Mist. Und von daher, hier sieht man, dass der Barnabas ist eigentlich genau dieser Effekt, der hat dem Markus Vertrauen gegeben und der Markus ist zu einem verlässlichen und guten Mitarbeiter geworden. Also diesen Pygmalion-Effekt, den sehen wir auch ja, bei dem Markus und dem Barnabas. Und das finde ich auch irgendwie ermutigend an uns, dass es schön ist, wenn wir anderen was zutrauen. Wenn wir anderen was zutrauen und ihnen wirklich mit der Erwartung entgegenkommen, hey, das wird gut werden. Und ich denke, in der Gemeinde, wir haben oft einen Mitarbeitermangel. Ich denke, dass ein Grund ist da, dass, weil wir das versäumen, neue Leute mit reinzunehmen. Weil man irgendwie es versäumt, neue Leute dazuzunehmen und sagen, hey, mach das doch auch mal. Und ich denke, wenn wir als Geschwister, die ja das Vertrauen an andere Geschwister haben, dass sie das genauso gut können wie man selber, dass man sagt, hey, wollen wir das nicht zusammen machen? Hey, wäre das nicht was für dich, dass wir das gemeinsam angehen? Mensch, also du für den Besuchsdienst, der ist richtig gut geeignet. Wollen wir nicht mal zusammen gehen? Ich denke, da können wir uns als Gemeinde gegenseitig wirklich ermutigen und uns gegenseitig auch viel zutrauen. Es waren jetzt einige Kernstellen, in denen wir Barnabas etwas kennengelernt haben. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen, was wir konkret lernen. Wir haben gesehen, dass Barnabas der Tröster und Ermutiger war. Also in der Bibel sehen wir, dass Gott selbst ein tröstender Gott ist. Das sehen wir bei Gott dem Vater, auch bei Jesus, auch der Heilige Geist wird Tröster genannt. Gott selbst in seiner Dreieinigkeit ist ein tröstender Gott. Und dementsprechend sollen auch wir Tröster sein und Ermutiger sein. Das Wort, was für Trost oder Ermutigung steht, ist das gleiche Wort, Parakaleo. Das wird verwendet, um Ermahnung, Ermutigung, Beistand, Zuspruch oder auch ein zur Seite rufen. Also das spielt alles mit rein. Und ich denke, auch wir sollen solche Tröster und Ermutiger sein. Trost kann ganz unterschiedlich aussehen. Also jeder braucht irgendwie was anderes. Und es ist gar nicht so leicht, einen Menschen zu trösten oder ihn zu ermutigen. Aber überleg doch mal, für wen kannst du ein Trost sein? Überleg mal, nimm dir kurz Zeit dafür zu überlegen, wo kannst du vielleicht ein Segen für jemanden sein? Selbst wenn es nur eine kleine Geste der Freundlichkeit ist. Wenn es ein Nachfragen ist, hey, wie geht's dir? Oder hey, wie ist dies oder jenes gelaufen? Oder wenn es nur ein einfaches, freundliches Gespräch ist, wo man sagt, hey, schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Schön, dich zu sehen. Solche kleinen Dinge tun Menschen wirklich gut. Von daher, überleg jetzt mal, wen du konkret ermutigen oder trösten willst. Nimm dir das wirklich vor. Als zweites haben wir gesehen, dass der Barnabas ein Vorbild im Geben seines Besitzes war. Da heißt es in 1. Johannes 3, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und beim Barnabas damals ging es auch um seinen Besitz, den er der Gemeinde auch gespendet hat. Und man sieht aber hier, es geht gar nicht darum, jetzt wirklich viel zu spenden, viel Geld zu geben. Nicht alle haben gleich viel Geld. Es geht darum, uns nicht nur mit Worten zu lieben, sondern auch mit Tat und Wahrheit. Das kann sein, dass man mal wem finanziell aushelfen muss oder dass man Geld auch der Gemeinde oder an Missionswerke spendet oder sowas. Aber es kann auch einfach sein, dass man ja in Taten liebt, vielleicht mit einem selbstgebackenen Kuchen, den man wem vorbeibringt. Oder dass man, wenn man vielleicht finanziell nicht so aufgestellt ist, dass man sagt, okay, da kann ich jetzt irgendwie helfen, auch Zeit, Aufmerksamkeit, Kraft, Gebete sind alles Dinge, wie man praktisch Menschen helfen kann, wie man geben kann. Von daher, es geht nicht nur darum, wer wie viel spendet oder sowas, nein, es geht darum, unsere Geschwister in Tat und Wahrheit zu lieben. Wir haben auch gesehen, dass er andere selbstlos angenommen hat, beim Paulus und auch bei Markus. Auch da ist er uns zum Vorbild. Wir haben gesehen, dass er ein Vorbild im Loslassen und Gehorchen war. Als er mitten im Dienst stand, hat ihn Gott zur Missionsreise berufen und er hat nicht an seiner Tätigkeit festgehalten. Er hat nicht gesagt, ach Mensch, jetzt bin ich schon seit einem Jahr hier in Antiochia, das ist doch so schön, läuft jetzt gut, ich bleib doch hier. Nein, er war bereit, loszulassen und neue Wege zu gehen, die ihn der Herr führt. Auch da ist er ein Vorbild einerseits im Dienen und auf der anderen Seite auf Gottes Wege zu hören und ihm zu vertrauen. Und als letztes Es ist einfach die Ermutigung, dass man sieht, sein Dienst hatte eine große Wirkung. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der Barnabas nicht da gewesen wäre. Es weiß nur Gott allein, was wäre, wenn. Aber schaut mal, was für einen Dienst der Barnabas an den ersten Christen getan hat. Der war ja derjenige, der Paulus mit reingenommen hat, der Paulus in den Dienst in Antiochia gerufen hat, der für Paulus eingestanden ist. Was für einen Einfluss hatte Paulus auf die Christenheit? Wer weiß, wie Paulus sich entwickelt hätte, wenn der Barnabas nicht gewesen wäre? Wer weiß, was gewesen wäre, wenn der Markus abgelehnt worden wäre und einfach die Sache fallen gelassen hätte? Aber so konnte er mit Markus auf Missionsreise gehen und Markus konnte dann auch wiederum Paulus dienen. Ja, der Barnabas hatte wirklich viel gearbeitet, hat viel gedient und man sieht, der Einfluss, den er hatte, war riesengroß. Man kann es jetzt gar nicht abschätzen, wie es wäre, wenn er es nicht gemacht hätte. Aber einen anderen Menschen zu ermutigen, zu ermahnen, zu trösten und weiterzuhelfen, hat einen unfassbar großen Einfluss. Weil wenn du einem Menschen wieder hilfst, aufzustehen und weiterzugehen, hat ja dieser Mensch wieder die Kraft, auch andere wiederum zu ermutigen. Und ich denke, in Menschen zu investieren, lohnt sich wirklich. Es lohnt sich, in Menschen zu investieren, für sie da zu sein. Allein deswegen, weil es so einen großen Einfluss hat. Und wenn du was verändern willst, wenn du was tun willst, investier dich in andere Menschen. Ich hatte ja damit gestartet, dass es lustige Spitznamen gibt für irgendwelche Herrscher, der Große oder der Eroberer oder sowas. Es wäre doch schön, wenn wir gemeinsam danach streben, Ermutiger und Tröster zu sein. Ja, wenn ich auch zum Beispiel dem Sima den Beinamen geben könnte, Sima der Tröster oder Markus der Ermutiger, das wäre doch mal was, oder? Jetzt setz mal deinen Namen ein, so der Tröster oder der Ermutiger. Das wäre doch ein erstrebenswertes Ziel. Von daher, sei auch du ein Sohn oder eine Tochter des Trostes und der Ermutigung. Amen.